Liebe Freunde, liebe Geschwister, nach diesem großartigen Last-Minute-Sieg gestern habe ich die Freude, die Predigt direkt daran anzuschließen, nämlich an das Thema Hoffnung, mit dem wir uns heute irgendwie beschäftigen aufgrund des Predigttextes. Denn wie mir gestern während des Spieles ein Freund zumeldete, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es war wirklich in der letzten Minute, es war eigentlich nicht nur die letzte Minute, sondern es war die allerletzte Minute, also die Verlängerung, als dann noch wie durch ein Wunder dieser Sieg herbeigeführt wurde. Der Predigttext hat im gewissen Sinn etwas damit zu tun. Er stammt aus 1. Petrus 3. Ich lese die Verse 15 und 16. Seid alle Zeit bereit, Rede und Antwort zu stehen gegenüber jedem, der euch nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Tut das freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. Dann werden nämlich die, die euch verleumden, beschämt werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Die Hoffnung, die gilt es zu bekennen. Und über diese Hoffnung sollen wir, wie es im Luthertext heißt, bereit sein, Rechenschaft abzulegen gegenüber jedermann. Was denn für eine Hoffnung? Ich meine, die Hoffnung von gestern, die war ganz konkret, die hat sich erfüllt. Aber von welcher Hoffnung ist hier die Rede? Ich fasse das mal ein bisschen mit Luthers Katechismus zusammen. Es ist die großartige, herrliche Hoffnung, dass Jesus Christus gekommen ist, um mich verlorenen und verdammten Menschen zu erlösen für alle Zeit und Ewigkeit. Wir haben diese Hoffnung, weil Jesus, der Sohn Gottes, der Erlöser ist, der für alle gekommen und gestorben ist. Wer sich heute in dieser Welt speziell im immer unchristlicher werdenden Europa zu dieser Hoffnung bekennt, der gilt schnell als arrogant und intolerant. Klingt das irgendwie engstirnig, Jesus, der Erlöser? Ich meine, wenn man von Glauben redet, so mit diesen allgemeinen spirituellen Blabla, bekommt man kein Problem. Aber so wie man von Jesus Christus spricht, von dem Sohn Gottes, da erntet man Widerspruch oder zumindest Kopfschütteln. Wie kommt das eigentlich? Nun, jede Zeit hat ihre Lieblingsüberzeugungen, auch unsere Zeit. Und es gibt so etwas wie ein Glaubensbekenntnis der Postmoderne. Dieses Glaubensbekenntnis lautet: Alles ist relativ. Das ist sozusagen ein Dogma, vor dem sich die Menschen beugen. Das moderne Dogma unserer Zeit. Aber was heißt das eigentlich, relativ? Also das Wort ist ziemlich einfach zu erklären. Drei Haare in der Suppe sind relativ viel. Drei Haare auf dem Kopf sind relativ wenig. Was heißt das nun im Hinblick auf unser Thema? Es bedeutet, es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt nur viele Teilwahrheiten, die wertungsfrei, gleichberechtigt, hierarchiefrei nebeneinander stehen. Und weil alles relativ ist, gibt es auch keine verbindlichen Überzeugungen, keine verbindlichen Werte. Es gibt auch nicht die Wahrheit, sondern es gibt viele Teilwahrheiten. Und im Verhältnis zu diesem Dogma unserer Zeit machen wir Christen nicht so eine gute Figur mit unserer Exklusivität, dass wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, gekommen zum Heil der Welt. Denn wenn alles relativ ist, kann es keine wahre Religion geben. Dann sind alle Religionen irgendwie gleich wahr, alle Religionen irgendwie Teilwahrheiten, die historisch bedingt sind. Und die Folge? Anscheinend muss es dann auch viele Wege zu Gott geben. Und jede Religion ist nur ein kleiner Ausschnitt der Wahrheit. Und wer gegen dieses Dogma verstößt, der erntet Kopfschütteln, der erntet heftigen Widerspruch. Der gilt vielleicht sogar als unaufgeklärt und fanatisch. Das Wort dafür? Er ist intolerant. Unter dem Diktat des Relativismus hat sich nämlich der Toleranzbegriff verschoben. Eigentlich ist Toleranz etwas anderes, als was Menschen heute verstehen. Tolerare bedeutet ursprünglich, dass man etwas erduldet, erträgt, was man eigentlich nicht mag. Und Toleranz setzt vor allen Dingen einen eigenen Standpunkt voraus. Obwohl ich der Meinung bin, du liegst nicht richtig. Obwohl du einen Weg gehst, den ich nicht gut finde, will ich dich dennoch annehmen, akzeptieren, bist du dennoch mein Freund, mein Bruder, meine Schwester. Das ist Toleranz. Ich ertrage dich, auch wenn du irrst. Das hat sich verschoben, heute ist Toleranz. Jeder hat irgendwie recht. Und man sagt, hey, toll, dass du was gefunden hast, woran du dich halten kannst. Das ist gut für dich. Man lässt alles stehen. Schließlich haben alle irgendwie recht. Wahre Toleranz besteht aber darin, dass wir das ertragen und akzeptieren, was wir selbst nicht teilen. Andere Überzeugungen, andere Religionen. Wir ertragen das, aber wir teilen diese Überzeugung nicht. Kann man eine feste Glaubensüberzeugung haben und trotzdem tolerant sein? Das ist die wichtige Frage heute. Denn tolerant setzt eine eigene Glaubensüberzeugung voraus. Wir hören das immer wieder, dass Leute heute sagen, ja, also alle haben irgendwie recht. Und das klingt so tolerant, gerade unter jungen Leuten, gerade unter Studenten, alle haben irgendwie recht. Aber liebe Freunde, das ist nicht Toleranz, das ist Wischiwaschi, das ist Indifferenz, das ist Gleichgültigkeit. Toleranz beginnt damit, wo ein Mensch eine völlig andere Überzeugung, einen völlig anderen Lebensentwurf, auch eine völlig andere Religion hat, darin lebt und das für richtig hält. Dort beginnt die Toleranz, dass ich das schätze und dass ich das wertschätze, dass ich den anderen fördere, auch wenn ich seinen Weg nicht teile, vielleicht nicht einmal gut finde. Ich würde keinen Moslem für einen ernsthaften Dialogpartner halten, der seinen Koran und seinen Mohammed nicht für eine einzigartige Offenbarung Gottes hält. Das gehört einfach dazu, weil er ein Moslem ist. Ich würde auch keinen Atheisten ernst nehmen, der nicht die Vorzüge eines Lebens ohne Religion preisen würde. Und ich würde keinen Christen ernst nehmen, der Jesus nicht für die einzigartige, großartige Offenbarung Gottes hält, den Sohn Gottes. Ich würde einen Christen nicht ernst nehmen, für den Jesus nicht das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt trägt, wie wir es nachher an der Abendmahlsliturgie sprechen. Ich würde jemanden als Christ nicht ernst nehmen, ja, ich würde mich sogar fragen, ob er Christ ist, wenn für ihn nicht Jesus nicht der endzeitliche Richter ist, der zur Rechten Gottes sitzt. Ich glaube nämlich, dass es eine absolute Wahrheit gibt und dass Religion, Religiosität immer heißt, dass man an diese Wahrheit glaubt. Und das hat letztlich auch einen philosophischen Grund. Ich habe vor einiger Zeit ein Seminar gehalten, lauter Studenten. Und ich schrieb vorne an die Tafel ganz groß den Satz: Alles ist relativ. Und dann habe ich die Studenten gefragt, wer von euch unterschreibt diesen Satz? Die waren unsicher, die rochen den Braten, dass mit dem Satz so ganz etwas nicht stimmt. Und dann sagte ich, um ihnen Mut zu machen, nachdem sie sich nicht so richtig trauten, sich zu outen, sage ich, ich kann diesen Satz unterschreiben, ich finde diesen Satz gut. Und da fragten sie mich ganz überrascht, wieso? Da habe ich gesagt, ganz einfach, wenn alles relativ ist, dann ist auch der Satz, alles ist relativ, relativ. Das ist ganz logisch. Auf so etwas Schlaues bin ich leider nicht selber gekommen. Ich habe es gelesen bei dem Religionssoziologen Peter L. Berger. Der hat ein Buch geschrieben über die Soziologie des Wissens. Und er schreibt darin diesen genialen Satz: Der Relativismus relativiert sich selbst. Liebe Freunde, von daher, ich glaube, dass Jesus der Weg zu Gott ist und dass Gott Jesus gesandt hat, damit wir Gottes Freunde werden. Das ist reformatorische Grundüberzeugung, das ist aber auch katholische Grundüberzeugung, das ist überhaupt christlich-biblische Grundüberzeugung. Und es gibt gute, auch philosophische Gründe, daran festzuhalten. Ich war vor einiger Zeit Sprecher in einer Studentengemeinde. Die haben mir das Thema gestellt, wie anmaßend Fragezeichen, wie tolerant ist das Christentum? Und dazu den Vers aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Was für ein steiler Satz. Und wie provozierend. Und erwartungsgemäß entbrannte eine heiße Diskussion unter den Studenten. Und man konnte die Diskussion in zwei Lager, das war Studentengemeinde, in zwei Lager einteilen. Das erste, die würde ich mal nennen, die Menschenabhängigen. Die sagen, nein, dass Jesus der Weg zu Gott ist, das gilt nur für Christen. Es gibt viele Wege zu Gott und für Christen ist halt das der Weg zu Gott. Und dann gab es noch ein anderes Lager, das war ein bisschen kleiner, aber nicht weniger aggressiv. Die würde ich mal nennen die Konfrontativen. Die haben gesagt, nein, Jesus ist der Sohn Gottes, der für die Menschen starb, damit sie zu Gott finden, basta. Und dann haben sie auch gesagt, dann haltet ihr uns eben für intolerant. Das waren also die zwei Lager. Und ich bin mit beiden Gruppen nicht so recht zufrieden. Die eine Gruppe ist zu feige, die andere zu konfrontativ. Es gibt einen besseren Weg. Und den möchte ich vorstellen. Es gibt einen besseren Weg, Rechenschaft zu geben, Rede und Antwort zu stehen über die Hoffnung, die uns erfüllt. Wie kann man an der Einzigartigkeit Jesu festhalten? Wie kann man sie bekennen und gleichzeitig tolerant sein? Wie kann man sich zur Hoffnung in Christus bekennen, Rede und Antwort stehen, ohne arrogant, selbstherrlich und fanatisch zu sein? Das ist heute die Herausforderung. Die Herausforderung für Christen ist nicht, dass sie sich zurückziehen und sagen, ja, es gibt viele Wege zu Gott und wir haben halt den und so. Das entspricht nicht dem Evangelium, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Vier kleine Punkte dazu. Erstens, liebevoll kommunizieren. Was heißt das? Das heißt vor allen Dingen wertschätzend zu kommunizieren. Ich achte jede Religion. Ich habe Respekt vor jeder Religion, auch vor dem Islam. Religionen sind Wege des Menschen, sich aufzumachen, Gott zu finden, das Transzendente zu berühren und den Sinn des Daseins zu ergründen. Es sind ehrenwerte Versuche. Und das ist ganz wichtig, dass wir heute im Dialog miteinander eine Kultur der Wertschätzung haben. Auch dem Islam gegenüber, mit dem wir es nicht so ganz einfach haben, wegen dieser vielen Terrorgeschichten, die sich auf dem Islam beruhen. Zweitens, sympathisch kommunizieren. In der Zeit postmoderner Beliebigkeit geht es darum, das sympathische, frohmachende, sinnstiftende, einladende des Glaubens zu kommunizieren. Ich habe viel, viel Freude daran, das mit Menschen zu teilen, was das Leben stabilisiert. Dass Jesus Christus das Beste ist, dass diesem Planeten je passiert ist, dass mir je passiert ist, und dafür habe ich Gründe. Und das gebe ich gern weiter. Fröhlich, demütig, liebevoll. Drittens, sich zur Hoffnung in Christus zu bekennen, das müssen wir demütig kommunizieren. Nicht arrogant, nicht selbstherrlich, nicht besserwisserisch, nicht von oben herab, wie es ist von manchen, ja, manchmal von meinen evangelikalen Geschwistern erlebt habe. Das ist so manchmal ein bisschen mein Problem mit Evangelikalen, die ich liebe, aber da habe ich manchmal ein Problem. Ich halte es mit Corrie ten Boom, dieser großen Evangelistin. Die hat gesagt: Wir sind nur Bettler, die anderen Bettler sagen, wo es Brot gibt. Was für ein schönes Bild. Wir sitzen alle im gleichen Boot, oder wie wir damals in der sächsischen Jugendarbeit gesungen haben: Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Wir sitzen im gleichen Boot, aber wir haben etwas gefunden, wo Brot ist, wo es Brot gibt, Brot des Lebens. Und das wollen wir mit anderen teilen. Denn wir sind den Menschen das Evangelium schuldig, um Gottes Willen und um der Menschen Willen. Und viertens, mutig kommunizieren. Wir haben uns einschüchtern lassen von diesem postmodernen Glaubensbekenntnis, alles ist relativ, und jetzt verstecken wir uns und trauen uns gar nicht mehr zu sagen, wer Jesus ist, und haben Angst. Oh, diese Exklusivität, die verschreckt die Menschen. Liebe Freunde, der Missionsgedanke gehört zum Glauben wie der Donner zum Blitz. Die Strahlkraft und Attraktivität des christlichen Glaubens für Sünd- und Gottsucher liegt in der absoluten Einzigartigkeit Jesu Christi. Das ist das, was unseren Glauben strahlend hell und kraftvoll macht. Die Einzigartigkeit Christi ist auch das Alleinstellungsmerkmal der Kirche in Zeiten der Beliebigkeit. Ich habe manchmal ein bisschen ein Problem so mit diesem spirituellen Blabla. Alles ist halt irgendwie ein bisschen spirituell. Nein, christliche Spiritualität ist Jesusfrömmigkeit und alles andere ist Blabla und Wischiwaschi. Wir brauchen heute ein erkennbares Profil als Kirche Jesu. Was die Menschen in der Kirche finden sollen, ist nicht eine Allerweltspiritualität, sondern einen menschenfreundlichen Gott, der Annahme, Liebe und ein tiefes Lebensglück schenkt, weil Christus sich verschenkt am Kreuz und im Kommen seines Geistes in die Herzen derer, die ihn aufnehmen. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte, die ich erlebt habe und wo ich mal so richtig begriffen habe, was es mit diesem Spruch, wie dieser Spruch zu verstehen ist, wenn Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Es war schon eine Weile her. Es war im November 1988. Ich besuchte meinen Bruder in West-Berlin und wollte abends nach München, ich wohnte jetzt derzeit in München, wollte nach Hause nach München fliegen, von West-Berlin aus noch, also man war noch die Mauer und so weiter. Und es war so richtig, so Ende November, dunkel, neblig, Regen, es war so schlechtes Wetter, dass ich mitkriegte auf dem Flughafen in Tegel, wie ein Flug nach dem anderen gestrichen wurde. Aber mein Flieger fiel nicht aus, große Freude. Ich stieg also in den Flieger und 10 Minuten vor der Landung, sagte, wie man das so macht, ja, sagte der Pilot, der Flugkapitän durch den Lautsprecher: Wetter in München, Nebel mit Sichtweite um die 50 Meter und Nieselregen. Und ich dachte, jetzt bin ich aber gespannt, wie der Pilot den Vogel heil runterbringt. Ich meine, er sieht gar nichts und fliegt, das ist nämlich die Landegeschwindigkeit, mit 300 Kilometer in der Stunde in eine dunkle Suppe. Auch von der Landepiste, die hat normalerweise solche Lichter, sieht man nichts bei so einem Nebel. Aber ich weiß, ich habe da mal was gelesen, hat mich interessiert. Der Pilot empfängt vom Flughafen einen Leitstrahl, so ein Radarstrahl, einen Leitstrahl. Und den sieht er auf seinen Monitor und dann muss er sozusagen sein Flugzeug, das ist ein Punkt auf dem Monitor, genau auf den Leitstrahl setzen. Und wenn er da entlang fliegt, er sieht nichts, guckt nur auf diesen Bildschirm, da weiß er, hey, ich komme heil unten an. Und ich saß im Flieger und habe mir so gedacht, das wissend, hoffentlich fliegt der Pilot jetzt ganz engstirnig den Leitstrahl entlang und landet nicht nach dem Motto, viele Wege führen nach Rom, wir probieren es mal hier. Und dann stelle ich mir vor, was wäre denn, wenn der Pilot den Leitstrahl ignoriert hätte? Hat gesagt, wir probieren es mal anderswo. Vielleicht wäre es gut gegangen. Er wäre auf dem Acker gelandet, die Kartoffeln wären einem um die Ohren geflogen, aber es wäre eine Landung gewesen. Vielleicht wäre es auch nicht gut gegangen. Aber egal, ich war auf jeden Fall froh, dass der Pilot keine Experimente gemacht hat an diesem Abend, sondern schön den Leitstrahl entlang geflogen ist und wir sanft und wohlbehalten dort angekommen sind. Dieses Bild hat mir geholfen zu verstehen, wer Jesus ist. Gott hat einen Leitstrahl gesandt. Und wenn wir unser Leben auf diesen Leitstrahl setzen, dann kommen wir heil bei Gott an. Ich habe es erlebt, viele Menschen haben es erlebt, haben es erfahren. Dieser Leitstrahl bringt uns zum lebendigen Gott. Ich weiß nicht, ob auch andere Wege zu Gott führen. Das ist eine Spekulation. Ich weiß nicht, Religionen sind immer Wege, die man gehen muss. Ich weiß es nicht. Ich bin diesen Weg gegangen. Ich bin dem Leitstrahl von Gott gefolgt. Aber eins weiß ich, wenn Jesus wirklich der Leitstrahl von Gott ist, um uns heil nach Hause zu bringen, dann ist dieser Satz richtig, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn Jesus nicht der Leitstrahl ist, der von Gott gesandt ist, dann ist dieser Satz eine gotteslästerliche Anmaßung. Was ist nun Wahrheit? Liebe Freunde, dafür gibt es keine Beweise. Es gibt nur das Wagnis des Glaubens. Ich setze mein Leben auf diesen Leitstrahl. Es gibt nur das Wagnis des Glaubens und das gehört zum christlichen Leben dazu. Die Liebe zu allen Menschen, egal was sie von diesem Leitstrahl halten. Wir sind zur Liebe berufen und zur Einladung an eine Welt, die Gottes Liebe braucht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen.